Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich begrüße alle da draußen zu einer neuen Update-Episode und ich lasse die Katze direkt aus dem Sack. Es ist unsere letzte Insert-Folge für dieses Jahr, bevor wir euch in die Feiertage freilassen. Und wir müssen uns beeilen. Wir haben relativ viele Releases, denn wir begleiten euch direkt mit den Releases noch bis zum Jahreswechsel und darüber hinaus. Es wird also ein enges Höschen hier in dieser Folge. Zudem bei den News gibt es Neuigkeiten zu einer möglichen neuen Chris Walls Serie oder einem neuen Filmableger. Wir werden sehen. Und auch die Game of Thrones Schöpfer sind doch sehr untriebig und auch da gibt es Neuigkeiten. Was machen sie denn jetzt eigentlich da in Zukunft oder was auch nicht? Bei den Trailern jede Menge Zeug dabei. Wir sprechen jetzt nachträglich nochmal über den 007-Trailer. Es gibt Neues zu The Boys, Staffel 2. Statt Harrison Ford tobt sich jetzt Willem Dafoe mit Hunden im Schnee aus. Ryan Reynolds ist mit Free Guy zurück. Wonder Woman 1984 und Ghostbusters 3 aka Ghostbusters Afterlife. Alles hier im Programm. Es wird furchtbar eng. Schnallt euch an, es wird spannend. Gleich geht's los.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Update, Christmas Special Ding, woo, letzte Folge.
Wir lassen es nochmal krachen, ja.
So, Explosion.
Explosion, Shampoos, all das heute nicht dabei.
Alles das, was ihr gerade gesagt habt, nicht im Bild, für alle, die uns nicht zuschauen. Ich begrüße zu meiner Linken, in der letzten Folge. Warte, gib mir einen Augenblick, es kommt gleich. Wenn ich die Hackfresse sehe, warte kurz.
Was?
Ronny. Genau, das war's.
Letzte Folge für dieses Jahr, nicht für immer, oder was hast du vor?
Ach so, scheiße,
zu
warte.
Meiner Rechten,
Alex. Da haben wir uns jetzt aber, glaube ich, missverstanden, verdammt. Okay. Dann ruhe ich doch vielleicht nochmal zurück. Ist total schön, dass du da bist, Ronny. Ja, ich freue mich wie immer, dich zu sehen. Ist total super. Ich freue mich schon auf alles, was wir geplant haben für nächstes Jahr. Besser?
Der gemeinsame Urlaub, wo wir
no, scheiße.
In uns gehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Außer Ferkelein möchte ich nicht ansprechen. Um neue Konzepte und neue Distributionsmöglichkeiten auszuschöpfen. Auch das ist alles gelogen.
Ja, und jetzt auch alles mit einem sehr, sehr unangenehmen Unterton, ja. Nachdem wie du es vorher eingeleitet hast.
Die letzte Sendung, der ganze Müll muss jetzt noch auf den Kanal raus.
Gut, sei es drum. Vorweihnachtszeit.
Ja.
Letzte Folge hast du gesagt. Mhm. Wir haben eine Sache unterschlagen im letzten Update. Das war James, James Bond, der neue Trailer. Und in den restlichen zwei Wochen hatten wir jede Menge anderen Kram, sodass wir wirklich volles Haus haben.
Ja.
Von daher,
go, go, go.
Zeig uns die Releases.
Sehr gerne doch. Was kommt in die Kinos, beziehungsweise nochmal die Reminder, was diese Woche alles so hier im oder auf dem Programm steht. 18. Dezember.
Reminder. Das ist nicht der Dezember.
Bitte was?
Reminder.
Ich kann dir gerade nicht folgen.
I put the Mai in Reminder. Ja.
Gut. Noted. Duly noted. 18. Dezember, ich fahre fort. Ich werde
dir für die Flachwitze bezahlt.
Star Wars Episode 9, ja. Also falls ihr da schon Tickets habt, schon drin wart, was auch immer, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren.
Und es geht um die Quantität, nicht um die Qualität.
Das stimmt allerdings. Wobei man auch sagen muss, 19. Dezember, in unserer letzten Review, wir haben drüber gesprochen.
Das ist einfach so Star Wars Episode 9 so wegmoderiert.
Ja, aber wir haben doch letzte Woche schon ausgiebig darüber gesprochen.
Ist ja jetzt auch nicht
also
so
in der letzten Update-Folge, meine ich, vor zwei Wochen. Ansonsten, hier eine Herzensangelegenheit, 19. Dezember, The Peanut Butter Falcon. In unserer letzten Review, großes Thema oder das Hauptthema, Film von Tyler Nilsen und Mike Schwartz, Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zachary Gottsagen, alle dabei, beziehungsweise Zachary sieht man hier zum ersten Mal. Wenn ihr mehr wissen wollt, unsere letzte Review-Episode gern mal geben. Eine Empfehlung unsererseits.
Die Review.
Ansonsten mit dabei The Farewell, auch 19. Dezember. Ab dieser Woche im Kino. Was
sonst machen, aus unsere Reviews zu empfehlen?
Ja, das. Aber auch The Farewell kann man mit gutem Gewissen euch ans Herz legen. Denn auch das durften wir schon mal sehen. Und da können wir sagen, macht da nichts falsch, wenn ihr euch den gibt.
Definitiv. Aber nach wie vor muss ich sagen, du bist noch gar nicht durch die Liste.
Nee.
Die zwei Sachen, wie gesagt, beide über die Planke gehen lassen hier mit Episode 9 im Nacken. Schade drum.
Wird ein harter Kampf, deshalb nochmal Peanut Butter Falcon Farewell ab 19. Dezember diese Woche im Kino. Weiterhin dabei, auch 19. Dezember, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Buchverfilmung von, beziehungsweise Buch von Judith Kerr, die Verfilmung von Caroline Link. Autobiografische Züge, geht um die Flucht einer jüdischen Familie aus Nazi-Deutschland heraus. Buch aus den 70ern, gab es auch schon mal eine Verfilmung, jetzt hier nochmal neu aufgelegt. Ich muss zugeben, interessanter Stoff, nach wie vor immer wieder, aber der
auch
Trailer...
Auch nochmal, also diese Interpretation?
Ich weiß nicht, auch der Trailer, er sieht schon ein bisschen schmalzig aus, also ich weiß es nicht. Muss ich, glaube ich, jeder selbst davon überzeugen. Möchte ich mir das geben? Vielleicht seid ihr ja auch Fans der Bücher. Es gibt ja mehrere Bücher, die das
Thema... Auf jeden Fall keine so ganz seichte Kost, würde ich sagen.
Das ist klar, ja. Aber wie das im Film jetzt nochmal in der Form funktioniert, weiß ich nicht. Hier sei es nochmal erwähnt. Noch kitschiger, noch bunter auf jeden Fall. Da können wir, denke ich mal, auf jeden Fall schon das Siegel drauf geben. Ist Cats.
Wir haben das echt durchgezogen, ne?
Die Musical-Verfilmung von Tom Hooper mit Cast. Fange ich hier nicht an, schaut es euch an. Taylor Swift, Idris Elba, Jason Derulo, wer da alles mitspielt.
Ja, passiert.
Im Greenscreen, halb im Studio, mit Anzügen gedreht. Und dann hat man die Menschen, singenden Menschen irgendwie in katzenähnliche Mischwesen verformt.
Die größte VFX-Kontroverse, die wir dieses Jahr hatten, neben dem Sonic Redesign.
Ja.
Oder? Spaltet die Massen.
Aber Cats Musical, riesengroß, auch die Verfilmung, Trailer, riesen Bass so im Netz, aber so in den Kinos und so im Deutschen, weiß ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so groß das Gefühl.
Du meinst so ein bisschen Promo?
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Promo-Sachen relativ kurz vorm Release erst, zumindest jetzt hier im deutschsprachigen Raum, anlaufen. Weil um ehrlich zu sein, Episode 9, zumindest was jetzt so Leinwände, Plakate und so weiter betrifft, auch noch nicht so präsent, wie ich gedacht hätte. Vielleicht ist es für die auch ein No-Brainer, dass sie sagen, brauchen kein Geld für investieren, passt schon. Aber ja.
Wirklich.
Und genauso geht's mir bei Cats. Aber auch da, glaube ich, die Vor- und Nachverdeckung von Episode 9 ist halt so immens, dass das, also ich weiß nicht, was sie sich bei dem Release-Termin gedacht haben. Ich verstehe, um die Weihnachtszeit ist nett, die Idee an sich ist nett, aber meiner Meinung nach sollte es mindestens mal eine Woche aus dem Weg gehen.
Ja gut, du kannst ja nicht alle Kinos leerräumen, nur weil Star Wars am 18. in die Kinos kommt.
Und warum nicht?
Oder gekommen ist.
Gehört nicht 80% der Release ist eh Disney, gefühlt schon.
Sei es drum, auch da wird es Fans geben zum Cats Musical und der gleichnamigen Verfilmung. Also bitte,
wie gesagt, durch diese Größe, also ich meine, das Budget muss ja auch irgendwie wieder reingespült werden.
Sicherlich.
Ich glaube, das war relativ groß in dem Fall tatsächlich.
Ja. Wir schmeißen noch ein paar Releases für den Jahreswechsel beziehungsweise für Weihnachten noch in die Runde. Am 26. Dezember kommt 7500 in die Kinos. Ein Film von Patrick Vollrath mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle.
Levitt.
So eine deutsch-europäische Hauptkoproduktion. Man findet auch nur deutsche Trailer momentan im Netz.
Gehe ich wohl mal gucken, wer hier an der Tür klingelt.
Wenn der Pizzamann zweimal klingelt.
Führ du doch mal weiter durchs Programm.
Oh mein Gott. Wer klingelt denn an einem hochkarätigen Produktionsstudio an der Tür? Ich weiß es nicht. Sei es drum, ich fahre einmal fort, auch alleine gerne. Man sieht relativ wenig im Trailer. Joseph spielt hier einen Piloten. Es gibt einen terroristischen Akt. Das Flugzeug wird übernommen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten sollte. Ansonsten, Alex kann keine Meinung beisteuern. Deshalb fahre ich einfach fort. 2. Januar dann im Kino zu sehen. Knives Out, der neue Film von Rian Johnson. Wird schon mal übermäßig gelobt. Unter anderem mit dabei Daniel Craig und Chris Evans. Ansonsten ein riesen Potpourri an Schauspielern noch mit dabei. Deine Meinung noch schnell zu Knives Out?
Der neben Star Wars Episode 9 größte Kandidat meiner persönlichen Top 10 2019 noch durcheinander zu bringen, auch wenn der Kino das Kino-Release erst Anfang Januar ist.
Liegt aber einfach
daran, dass Rian Johnson endlich wieder zurückkehrt zu seinen eigentlichen Wurzeln. Ich habe im Hintergrund noch Brick aufgebaut, womit er gestartet hat. Zeitloser Klassiker, ganz großartig und fühle sich so ein bisschen an vom Trailer, als würde er da wieder hin zurückgehen und das Cast ist witzlos gefühlt.
Also, ich habe gerade nur zwei Namen genannt.
Ja, bis in die Zehenspitzen mit hochkarätigen Schauspielern besetzt. Und by the way, falls jemand fragt, wer es war wieder der Pizzadienst, es war verwählt.
Verwählt.
Verwählt
an wie hochkomplexen Klingelautomaten.
Korrekt, verwählt. Hoppala.
Ja, gut, kann passieren. Was soll's?
Offensichtlich.
Kein Stargast, kein Überraschungsgast heute in der Sendung. Oder? Oder doch nicht? Vielleicht später? Ich weiß
nicht. Ich finde es ein bisschen unangenehm, dass unsere Security da an der Stelle nicht gezogen hat. Normalerweise.
Die sitzen schon mit dem Glühwein. Ja,
ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass quasi so Personen, die sich der Klingel nähern, einfach sicherheitshalber weggetackelt werden.
Sicher ist sicher.
Und die rote Lampe haben wir auch zum Doodle-Eye installiert, ne? Das gedreht wird, weiß ich nicht. Interessiert die Leute einfach überhaupt nicht mehr heutzutage. Die Verrohung der Welt, ja, der Gesellschaft.
Respektlos, ja. Respektlos. Dann lass uns doch die Gesellschaft wieder einholen hier mit sich rächenden Mädels in Form von der Neuauflage Drei Engel für Charlie.
Ja, ich muss korrigieren. Drei Filme können meine Top Ten noch durcheinander bringen. Nein, muss ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, Drei Engel für Charlie, da habe ich immer so ein bisschen andere Meinung gehört, wo wir hier die Trailer in der Rezension
haben. Von wem, mir?
Vielleicht auch das, ja.
Nani?
Auf dem Regiestuhl Elizabeth Banks.
Willst du nochmal probieren?
Elizabeth Banks.
Ich
bin so aufgeregt. So viele Frauennamen, es bringt mich ein bisschen hier in Verlegenheit. Mit dabei Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska.
Okay. Ja, man hört gemischt. Es scheint nicht so schlimm zu sein, wie ich befürchtet hatte. Scheint jetzt aber auch nicht, das Franchise quasi nach vorne zu bewegen. Mich würde eher interessieren, das muss man dann nochmal nachrecherchieren, wenn es dann soweit war. Was hat er gekostet? Wie viel hat er eingespielt? Und rechtfertigt das einen zweiten Teil? Das wäre so das Interessanteste.
Ja, da können wir nur gespannt sein, ob vielleicht da noch ein bisschen was nachrutscht. Ansonsten, was wir gerne noch mit in die Runde schmeißen, Shadow, auch ab 2. Januar in den Kinos, ein neuer Film von Yimou Zhang. Der hat zum Beispiel als letztes gemacht The Great Wall mit Matt Damon und ist dem ein oder anderen bekannt.
Ja, das ist auch passiert, ja.
Durch Hero mit Jet Li von 2002.
Mm.
Also kommt ganz klar hier aus dem asiatischen Kino und
ganz großer Schauspieler, Regisseur da tatsächlich. Great Wall gehört, Anekdote dazu, zu so einem, da habe ich immer versucht, einen Bogen drum zu machen, weil das war so ein, ja, ist ganz nett gemeint, aber was zum Geier macht Matt Damon da? Und ist alles ganz schön viel CGI und VFX. Und ich habe den dann bei irgendeinem längeren Flug mal geguckt, tatsächlich. Und der war überraschend unterhaltsam, aber der kommt, je länger du quasi so manchmal Filme sacken lässt, desto schlechter kommen sie weg in deiner Erinnerung. Und der zählt da so ein bisschen zu. Ist so ein, warum genau fühlte ich mich gut unterhalten, die 2,5 Stunden?
Der hatte eine Luft und die zwei
wahrscheinlich,
Bier?
Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Und es gibt dann, wenn direkt, Whisky.
Oder auch das, sei es drum. Shadow, es sieht audiovisuell echt brachial aus. Also wirklich starke Bilder, aber so entsättigt, so fast schon schwarz-weiß. Mm. Also finde ich zumindest sehr interessant.
Dass er viel mit Farben arbeitet oder mit Farbtönen.
Nicht Farben in dem Beispiel.
Ja, genau in dem Fall. Das ist ja von ihm durchaus bekannt. Ich weiß halt nicht, ob die Sachen sind immer audiovisuell gewaltig und die Story, die er erzählt wird, ist halt unglaublich klischeebehaftet und flach und hat man alles schon mal nach Schema F irgendwie gehabt. Schauen wir mal.
Schauen wir mal weiter auch zu den Neuigkeiten, zu denen wir jetzt kommen. Und wir bleiben so ein bisschen in der Release-Ecke. Denn wir fahren fort mit ein, zwei Updates zu neuen Filmen, die rauskommen sollen, bis ins Jahr 2022. Und zwar wurde Shazam 2 angekündigt. Und es gibt jetzt ein Release-Datum. Und zwar 1. April 2022 soll hier der zweite Teil von Shazam in die Kinos kommen.
Ein April-Scherz?
Vielleicht, ich glaube es aber eher weniger. Es ist auf jeden Fall noch lange hin.
Ja, und das ist ein Problem, meiner Meinung nach.
Ist es das?
Na, gefühlt schon, oder?
Weil, du meinst wegen den jungen Kinderdarstellern?
Ja. Also ich will das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, genau, aber der Film besteht halt auch daraus, dass da die Hauptfigur in eine Pflegefamilie gegeben wird, wo alle so, keine Ahnung, was zwischen 7 und was, 14, 16 sind?
15, sowas hätte ich gesagt.
So, und jetzt kannst du da mal noch irgendwie mindestens 3 Jahre drauf addieren bis zum zweiten Teil. Und wir kennen das Phänomen schon mindestens mal aus Stranger Things. Die werden halt älter, ne? Und wenn eine Pubertät einschlägt, dann verändert sich so auch der Körper ein bisschen. Von daher bin ich gespannt, wie sie das, ob sie das irgendwie in die Story eingewoben bekommen. Oder nicht, weil ich glaube,
relativ digitale Verjüngung, ich sag's dir.
Oh, damn. Ja, möglich. Ja, It Chapter 2 lässt grüßen, meinst du?
Ja, sowas zum Beispiel.
Das Ding ist, ich glaube, relativ viel Charme tatsächlich des ersten Teils, und ich habe Charme gesagt, nicht Charme, kam, glaube ich, durch das Cast und durch diese naive Jugendlichkeit und so, ne, auch. Und von daher bin ich gespannt, ob das noch funktioniert.
Halt dir deine Spannung. 2,5 Jahre sind es noch knapp. Bis April 2022.
Ja, mal gucken, ob es Warner Brothers da noch gibt. Also frei unter, nicht unter Disney, meine ich. Was denn? Da musst du schon ein bisschen lachen, ne?
Die große Datenkrake, ja, schluckt einfach alles. Ein Jahr früher kommt John Wick 4 in die Kinos. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das wissen wir schon. 21. Mai 2021, Keanu Reeves ist back. Aber
kann ich schnell genug kommen?
Jetzt veröffentlicht, jetzt rausgehauen, Matrix 4. Auch da Keanu Reeves in der Hauptrolle. Auch 2021. Und wann? Auch 21. Mai 2021. Das heißt, beide Filme, John Wick 4 und Matrix 4, kommen am gleichen Tag zumindest in die US-Kinos.
Also,
er muss ausholen.
Zwei Sachen dazu, ja.
Halt, stopp.
Das wird niemals passieren. Vielleicht ist es bis jetzt niemandem aufgefallen, so ein Upsi-Daisy. Da ist wohl ein kleiner Fuck-up passiert. Niemals wird das passieren, dass Keanu zweimal mit solchen Schwergewichten einfach ins Kino geht. Ich glaube, John Wick war er da, und gerade bei der 2 und bei der 3 war es tatsächlich auch so, dass das Release-Datum relativ frühzeitig kommuniziert wurde und dann auch gehalten wurde. Und ich glaube, die haben mittlerweile auch einen guten Groove drin. Ich glaube, die kriegen den Kram halt auch rausgeschissen in der Geschwindigkeit. Das klingt jetzt sehr negativ. Ich kann es kaum erwarten, ich persönlich. John Wick ist eine sichere Nummer für gute Unterhaltung. Matrix, habe ich aber das Gefühl, hat absolutes Potenzial, sich zu verzögern. Vielleicht sogar in einem größeren Stil. Also alles um 6 Monate halte ich für realistisch, mal mindestens. Von daher, ja, würde ich erstmal abwarten, dass das wirklich so kommt, wie es angekündigt wurde.
Wir werden sehen.
Meinung dazu?
Ne, ich glaube auch, dass es schwierig wird, beide gleichzeitig ins Kino zu kriegen, an einem und dem gleichen Tag. Ich könnte es mir aber trotzdem vorstellen, dass es passiert. Ja, aber ich glaube auch, dass man das vor allem in Deutschland halt noch ein bisschen auseinanderziehen wird.
Ach ja, Deutschland.
Deutschland. Ja. Noch ein Jahr früher, nächstes Jahr dann schon, wurde jetzt auch angekündigt, kommt schon der dritte Teil von Disenchantment, der neuen Serie von Simpsons-Erfinder und Futurama-Erfinder Matt Groening.
So neu jetzt ja nicht mehr, wenn es die dritte Staffel ist.
Ja, fast. Die zweite Staffel jetzt fast halb backfrisch auf Netflix erschienen. Ich habe sie diesmal noch nicht gesehen. Ich bin noch bei der ersten. Mein Stand liegt da noch vergraben, muss da noch ein bisschen was nachholen. Aber die dritte wurde jetzt angekündigt. Es gibt einen Teaser-Trailer, den verlinken wir wie immer in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Da gerne mal reinschauen. Zweite Staffel, deine Meinung?
Geht offensichtlich weiter. Okay. Hm. War okay. Hat mich nicht so vom Hocker gehauen, deswegen halte ich jetzt auch nicht meinen Atem an für ein Release-Datum der dritten Staffel, um ehrlich zu sein. Und wird entsprechend, so wie wir es bei der zweiten Staffel tatsächlich noch gemacht haben, nicht direkt innerhalb vom Release-Fenster geguckt. Ja, nicht.
Klingt für mich ein bisschen auch nach der ersten, da war ich auch so hin und her gerissen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht entwickelt sich ja doch noch ein bisschen weiter. Weiterhin bei den News dabei, es gibt Lebenszeichen, einmal oder in beiden Fällen fast nur in einem Fall, glaube ich, von Disney. Jetzt muss ich nur mal gucken. Es gibt zwei Neuigkeiten, die versuche ich hier gerade zusammenzufassen. Und einmal spricht man von Reboots, Neuinterpretationen, Fortsetzungen, einmal von Home Alone, also Kevin allein zu Hause.
Yes.
Und man möchte die Griswolds wiederbeleben, also die schrillen 4 auf Achse, wie man sie hier in Deutschland kennt. Und ja, was soll man davon halten? Disney sagt, hey, Kevin allein zu Hause gehört jetzt zu uns. Wir legen das neu auf als Disney Plus Streaming Reboot. Jetzt ist schon Archie Yates in den Gesprächen als Verkörperung des Jungen, der sich hier alleine zur Wehr setzen muss. Den sieht man jetzt unter anderem in Jojo Rabbit. Ab dem 23. Januar spielt er da eine Nebenrolle.
Ja.
Und die Griswolds, ja, Filme 83, 85, 89, schon ewig lange her, aber auch so ein bisschen mit meiner Jugend verbandelt, weil...
Ja, schreckliche Weihnachten auf jeden Fall, ja.
Schreckliche Weihnachten, Chevy Chase und Beverly D'Angelo als, ich muss nochmal gucken, Clark und Alan Griswold, die mit ihrer Familie einmal zum Vergnügungspark reisen wollen, das daneben geht, sich in Europa rumtreiben, mit den Kreisverkehren nicht klarkommen oder dann halt noch ein irrwitziges Weihnachten zusammen feiern. Auch da gab es Versuche 2015, das letzte Mal mit Ed Helms, das wiederzubeleben, aber irgendwie hat das alles nicht so gefruchtet bis jetzt.
Also Home Alone haben wir eigentlich, oder also das Experiment ist ja gescheitert, als Macaulay Culkin ausgestiegen ist, ne? So, weil es gibt ja ein Home Alone 3 und irgendwelche Direct-to-DVD.
Genau, es gab noch den ersten und zweiten Dinger, und dann gab es die komischen...
Die sind doch dann alle nur noch so semi-erfolgreich gewesen, teilweise, wie gesagt, gar nicht mehr ins Kino gekommen. Ich bin gespannt, ob Disney es irgendwie schafft. In letzter Zeit haben sie ja tatsächlich ein Händchen für, das irgendwie ins nächste Jahrtausend zu transportieren. Braucht es meiner Meinung nach nicht. Es wurde auch schon gemunkelt, ob Macaulay Culkin jetzt da ein Cameo hat oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, darauf sollte es sich nicht ausruhen. Seht halt zu, dass es irgendwie im Zweifel funktioniert als das, was es ist. Ja, ob es jetzt irgendwie, also es klang danach, als würde es ein Film werden, nicht irgendwie Serienformat oder so. Und es klang auch danach, als würde er nicht gegen Einbrecher kämpfen, sondern gegen irgendwie andere Erwachsene. Keine Ahnung.
Es soll kein klassisches Reboot sein.
Genau, also nicht kein
eine Neuinterpretation eher.
Das macht Sinn, finde ich, vom Ansatz. Ne, um sich so ein bisschen auch loszulösen, aber ob das auch jetzt...
von den Erwartungen vor allem ein bisschen wegzukommen.
Aber ob das jetzt wirklich sein muss, keine Ahnung. Ich meine, Home Alone lebt ja von dieser überzogenen Gewaltdarstellung und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so funktioniert und stehen kann, wie diese Sache aus den 90ern irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Und bei Griswolds, ich meine, ja, mit Ed Helms hatten sie es probiert, aber ohne Chevy Chase weiß ich nicht, ob da so der Funke überspringt, weißt du? So dieses.
Ja, da sind sie ja ein bisschen aufgepoppt, so trotzdem noch als elterliche Parts, aber ich fand auch, es hat so Dödelhumor, wo ich sage, so die ersten Teile hat ja auch stark dieses Roadmovie-Element ausgemacht. Mhm. Und es gibt halt mittlerweile so Filme, eben wie das Beispiel von 2015,
habe ich gesagt.
Genau. Ja. Selbst da vermisst man das irgendwie so ein bisschen. Also es kommt ja irgendwie nicht dieses gleiche Feeling auf. Und Chevy Chase, klar, 80er, 90er
Fall
Jahre,
aber total eigene Nummer. Serie, ne? Mhm. Also im Serienformat.
Ja, das stimmt, das kommt noch dazu.
Da habe ich überhaupt gar keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Also kurze irgendwie ein Szenario und dann was mit eingespielten Lachern oder alles nur an einem Set oder?
Ja, was will man auch machen? Will man wieder ein Roadmovie oder nochmal Weihnachtsding? Macht man es an einem Ort? Roadmovie könnte ich mir vorstellen im Serienformat, klar. Aber
ich finde es interessante Entscheidung. Schauen wir mal.
Es hat jemand in den Raum geworfen. Vielleicht kommt's. Vielleicht dann doch nicht. Also Chevy Chase und Beverly sind ja auch mittlerweile gehoben im Alter.
Ja.
Gucken wir einfach mal, was da noch bei rumkommen kann. Aber auf jeden Fall interessant als Fans. Oder als Kinder der 80er Jahre, wo man ein bisschen mit dem Zeug aufgewachsen ist. Hast
du mich gerade alt genannt?
Weiter im Programm. Wir waren ja immer schon nah dran an der Entwicklung von den Game of Thrones-Machern Benioff und Weiss. Seit Update 20 gibt es da Informationen dazu, was machen sie nach Game of Thrones, was sie geschrieben und mitproduziert haben.
Die machen nicht Star Wars mit Disney, das können wir schon mal vorwegnehmen.
Genau, darum ging es zum Beispiel in unserer Update-Folge 20, wo wir gesagt haben, sie haben einen riesigen Netflix-Deal abgeschlossen, sollten aber auch 3 weitere Star Wars-Filme machen. Und dann haben sie gesagt, kriegt man nicht unter einen Hut, Star Wars müssen wir leider fallen lassen. Ob das die komplette Wahrheit war, keine Ahnung. Aber jetzt sagt man plötzlich, wir haben noch irgendwie einen Film bei Warner Brothers offen und da wollen wir ein bisschen Stoff oder vielleicht die Biografie oder was auch immer von H.P. Lovecraft verfilmen, wie auch immer. So, stellen sich jetzt natürlich diverse Fragen, oder,
ja,
Alex?
Ja, definitiv. Also, Der Netflix-Deal wurde bekannt gegeben, während wir von dem Disney-Deal mit 3 Star Wars-Filmen wussten, ne? Mhm. So, das hat mich ja schon gewundert, dass Netflix da quasi 3-stellige Millionenbeträge aufruft, wenn die ja noch ein Engagement mit der großen Konkurrenz haben, ne? Weil Disney Plus ist jetzt in direktem Streaming-Konkurrenz mit Netflix.
Hatten wir ja schon breit getreten.
Genau, richtig. So. Gleiches gilt aber für hier. Ja, jetzt haben sie da einen exklusiven Netflix-Deal über was? 200, 250 Millionen? Man kennt die Beträge nicht wirklich genau, aber sie sind quasi absurd groß. Und jetzt machen sie aber trotzdem noch weiter irgendwie Spielfilme. Ich meine, ja, also ich dachte, es wäre schon exklusiv so ein Stück weit. Aber offensichtlich nicht. Oder ist das eine Sache, die vorher, ist das verklausuliert, dass sie das noch machen dürfen? Ich finde es komisch, das Konstrukt. Und ich persönlich finde auch die Aufregung um diese beiden mittlerweile ist jetzt auch mal gut, ja. Dass die noch irgendwas anderes hinkriegen, außer Game of Thrones, das müssen sie jetzt erstmal zeigen. Und in dem Fall bedeutet das, hier jetzt erstmal einen Spielfilm hinzudengeln, der was kann und was auch immer für Netflix produziert werden soll. Das steht ja mal noch auf gar keinem Blatt geschrieben aktuell. Ja. Das wissen wir nämlich noch gar nicht.
Und auch hier sagt man ja, sie werden nicht Regie führen, sondern nur produzieren. Wollen sie es aber noch offen lassen? Also auch da, super wischiwaschi.
Toll. Jeder Gassenhorrorfilm wurde aktuell von Guillermo del Toro produziert. Deswegen ist es aber nicht automatisch ein Guillermo del Toro zeitloser Kultklassiker. Weißt du? So, und von daher, Lovecraft, spannendes Universum, was auch immer sie versuchen, dann da auf die Beine zu stellen, kann super abgefuckter Scheiß sein. Super cool. In letzter Zeit wurde es öfter mal über Computerspiele probiert, kamen in den letzten paar Jahren 2 Spiele raus, unter anderem Sinking City, die das probiert haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute da so richtig Mainstream-mäßig für bereit sind, weiß ich nicht, für eine neue Interpretation von, was weiß ich, Mountain of Madness oder hier Cthulhu-Kram. Ich würde es mir wünschen, tatsächlich es mal richtig gut gemacht zu sehen, so dass es da in dem Mainstream-Final ankommt, aber es gibt da so eine einfach harten Kern an Fans und so richtig den Durchbruch hat es aber nie so wirklich geschafft, glaube ich. Schauen wir mal. Ob die beiden das jetzt ändern können.
Schauen wir mal, wo es mit der Reise von denen als hingeht. Versuchen wir mal ein bisschen jetzt hier in den nächsten Updates vielleicht, die dann im nächsten Jahr kommen, vielleicht die Sache einfach wieder ein bisschen runterzukochen, bis wir konkretere Informationen
nicht mehr über die, genau, bis es einen Trailer gibt. So.
Genau, mit dem Polaroid ja an die Wand. Bitte nicht mehr drüber sprechen. Und damit kommen wir zu den Trailern.
Bitte.
Und da haben wir ja ein enges Programm hier gelistet. Und ich schmeiß direkt den ersten in die Runde. 007 ist zurück. James Bond, Daniel Craig. Sein letzter Film, No Time to Die. Keine Zeit zu sterben, für die in die deutschen Kinos gehen. Mhm. Und wir haben es in der letzten Update-Episode schon gesagt. Ne? Er war leider zu spät. Sorry, Craig. Sorry, Daniel, wie auch immer. Aber jetzt ist er hier nochmal drin. Und let's go, Alex.
Oh, let's go, Alex. Wir hatten schon drüber gesprochen, glaube ich mal, als bekannt wurde, dass Cary Fukunaga jetzt Regie führt. Der hat das Ruder übernommen.
Von Danny Boyle, ja.
Von Danny Boyle. Und das ist ja immer so ein Zeichen, dass irgendwas nicht so richtig hinhaut bei den Dreharbeiten. Es war auch immer ein ewiges Hin und Her, auch schon bei den gefühlt letzten beiden Teilen davor, ob Daniel Craig das nochmal macht oder nicht. Ich meine, dann haben sie ihm wieder irgendwie unanständig viel Geld, Schmerzensgeld gezahlt.
Schmerzensgeld.
Ja, wahrscheinlich. damit er weiter in Shape bleibt. Und was wir aus dem Trailer jetzt erfahren konnten, ist, dass es weiterhin eins anknüpft an dem Vorgänger, der sich für mich relativ abgeschlossen anfühlte. Ich fand, es war neben Quantum Trost in der Daniel Craig-Reihe der Schwächste mit. Was ich schade fand, weil sie hatten absolut großartiges Cast, auch Christoph Waltz als Bösewicht. Spoiler, taucht hier im Trailer wieder auf, also lebt noch. Blofeld? Keine Ahnung, ich hab die Benamung gerade nicht so intus.
Du kannst mir irgendwas um die Ohren schmeißen.
Saucoole Actionsequenzen konnte man jetzt hier schon sehen, aber ich kann auch für James Bond und Daniel Craig, wo ich drauf stehe, wenn ich bei anderen Trailern darüber meckere, hier nicht darüber hinwegsehen, dass ich nicht verstehen kann, mit einem Release-Datum von was, 2. April in Deutschland, also gar nicht mehr so lange hin, der Trailer so unfertig wirkte. Ist dir das aufgefallen? Ganz viele Sachen hatten noch keine Effekte. Also zum Beispiel einen glockenden Kirchturm, den man nicht hören kann. Achtet mal drauf im Trailer. Das sind so Sachen, wo ich sage, was ist denn los mit euch? Also muss das so unfertig sein? Und das letzte Beispiel, das ich hatte, war Dr. Doolittle, wo ja die Special Effects Spur scheinbar einfach gemutet war oder nicht fertig. Und hier hatte ich so streckenweise das Gefühl, dass sie irgendwie sich bedient haben aus einem fast fertigen Film, wo hier und da auch irgendwie Sachen noch gefehlt haben.
Na, mir hat ein bisschen, für mich war das Muster nicht ganz durchsichtig, wie man den Film schneidet. Also man fängt mit dieser Verfolgungsjagd an, greift sie am Ende noch mal ein bisschen auf, schneidet alles dazwischen, die Einführung
der Charaktere. Du meinst von der Handlung oder vom Trailer-Schnitt?
Von der Trailer-Handlung, wie sie mir da aufbereitet wird. Ja. Da bin ich nicht komplett reingekommen. Ansonsten muss ich sagen, ich habe den letzten James Bond nicht gesehen, weil seit auch Daniel Craig ist oder generell die James Bond Filme, aber mit den Daniel Craig Filmen ist es mir besonders schwer gefallen, einfach mit den Charakteren zu connecten.
Uff.
Ich finde diese James Bond Filme unglaublich steril.
Uff.
Also ich komme auf einer emotionalen Ebene.
Casino Royale?
Komme ich nicht an diese Charaktere heran.
Eieiei.
Bin ich mega Skyfall? Schwierig. Ja.
Wow.
Okay. Wow, okay. Wer bist du nochmal? Nee, fällt mir unglaublich schwer, deshalb habe ich den letzten auch nicht gesehen, aber auch, ich glaube, der vorletzte und auch hier der Trailer, es sieht unglaublich gut gemacht aus. Mm. Grandiose Bilder.
Ja.
Applaus, Applaus. Und ich glaube, der Trailer hat es dann am Ende trotzdem geschafft, mich auch hier nochmal jetzt reinzuziehen und Interesse zu wecken. Also
musst du das Franchise nochmal nachholen.
Ja.
Von Anfang bis Ende.
Irgendwie in einem 5-Minuten-Recap-YouTube-Video.
Ich meine, man muss ja dem Ganzen zugutehalten, dass es das in der Geschichte der James-Bond-Filme ja noch nicht gegeben hat, ne? Das wirklich über 4, 5 Filme, glaube ich.
Ja.
Wir hatten Casino Royale, wir hatten Quantum Trost, wir hatten Skyfall, wir hatten...
Ja, komm, mach's nicht so lang.
Den letzten? Das Name mir gerade entfallen ist?
Ja, weiß nicht, sag doch, du kannst mir irgendwas erzählen.
Und das ist jetzt der 5. Und das ist quasi ne, so Marvel Cinematic Universe mäßig, ein roter Faden. Einige der Filme funktionieren als Standalone sehr gut, andere sind halt wirklich leben oder ja, ruhen sich ein bisschen zu sehr darauf aus, dass es quasi noch einen Teil gibt. Der letzte war jetzt für mich, wie gesagt, abgeschlossen. Deswegen fand ich interessant, dass sie das jetzt hier nochmal aufgreifen, weil gefühlt kommt er in jedem Film von den Toten wieder zurück und machen sich in jedem Film gefühlt darüber lustig, dass er halt ein alter Mann ist. Ich bin gespannt, wenn das jetzt hier endlich dann der Abschluss ist, wer kommt für der neue James Bond. Aber erstmal müssen wir Daniel Craig hier mit Fanfaren verabschieden.
2. April 2020 ist es soweit. Sichert euch gern schon mal eure Tickets, falls sie irgendwo zu erwerben sind. Wer auch gern von den Toten zurückkommt oder auch nicht, ist eine mögliche Figur in einer neuen Netflix-Serie namens Messiah. Da geht es um einen mysteriösen Mann, der sich plötzlich in das Weltgeschehen einmischt und so eine Art sektenhafte Gruppierung um sich zusammenschart und es einigen Menschen und Regierungen auf der Welt unheimlich wird, weil sie da plötzlich Anleihen sehen zu Gottes Sohn und der ganzen Geschichte, die dahin dranhängt und das finden alle ein bisschen gruselig.
Genau. Wird dann auch von der CIA verhört. Die einzige bekannte Person, die ich aus dem Trailer kannte, war Michelle Monaghan tatsächlich. Diesmal auch scharf im Frame. Insider. nicht, dass Michelle Monaghan nicht immer scharf im Frame wäre, aber nach Fallout freue ich mich immer, wenn der Fokus sitzt. weiß ich nicht. Also Serie, Netflix-Serie.
Ja.
Release-Datum 1. Januar. Fand ich relativ spannend, weil Netflix da immer so ein Ding draus gemacht hat. Letztes Jahr zum Beispiel, wer weiß es nicht, kam das große Live-Konzert von Taylor Swift zum 1. Januar raus. Wir haben es alle gesehen. Und deswegen, also für mich sah es jetzt nicht aus wie eine Sache, die besonders fett aussieht, beworben wird. Keine Ahnung. Also, hast du einen anderen Eindruck? Also, auch vom Production Value so insgesamt, das ganze Ding macht so ein
Ja, also von Netflix, klar, sind wir es gewöhnt. Es kommt irgendwas, wird schnell vor die Füße geworfen und dann, Achtung, es ist jetzt draußen. Siehe Wandering Earth zum Beispiel, dieser Rieseneinkauf aus China. Den Scale kann ich nicht so 100% abschätzen, aber es sieht nicht schlecht aus Sinne.
Das nicht.
Und ich finde es einfach von der Story und dann doch so ein bisschen von dem Umfang, was man, glaube ich, erzählen will, finde ich es dann doch sehr interessant und bin gespannt, wie man das so in eins kriegt. Und ich würde mir aber wünschen, dass das eine Limited Series ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das sind. sagen wir jetzt mal, es wären 8. Ich habe nicht geguckt, wie viele Episoden das sind, weil ich befürchte einfach, dass es ähnlich wie, wie ich es von Homeland zumindest gehört habe,
sich abnutzt.
Eine Serie, die nicht so richtig weiß, wo sie hinsteuert und sich dann vielleicht ein bisschen, ja, abnutzt über die Länge. Und da würde ich mir hier wünschen, dass es abgeschlossen ist, weil ich finde es sehr interessant, aber ja.
Wir finden es raus, vielleicht.
1. Januar 2020 für alle, die die Netflix-Abo haben. Hier schon mal erwähnt. Andere Folge, die auch nächstes Jahr starten wird, beziehungsweise
andere Serie,
die wieder starten wird, ist The Boys. Da geht die Staffel 2 nächstes Jahr auf Sendung, und zwar bei Amazon. Wir hatten jetzt dieses Jahr die erste Staffel auf Amazon bekommen, hatten The Boys ein bisschen stiefmütterlich hier behandelt. Wir hatten den Trailer in der Auswahl, haben gesagt, wissen wir nicht so richtig, Comicbuchverfilmung.
Lag aber auch ein bisschen daran, dass wir, wie gesagt, ja so ein bisschen Problem haben mit der Art und Weise, wie Amazon ihre Serien verkauft in Trailerform.
Das, ja.
Also ich glaube da
selber Schuld, genau. Lenk es von uns ab, Alex.
Na, da wird Amazon, glaube ich, der Qualität teilweise vom Content, den sie tatsächlich an der Hand haben, nicht gerecht.
Ja, bestes Beispiel ist ja auch Carnival Row, wo wir gesagt haben, Trailer
ist auch unter die Räder gekommen bei uns,
mio,
ne?
Ja. Zweite Staffel jetzt aber auch schon.
Ja, bestätigt. Hatten wir ja, glaube ich, sogar schon bei in der Trailer.
Irgendwie sowas, stimmt, genau.
Hatten wir das schon erzählt. Und The Boys, auch hier, Teaser-Trailer, ja, ganz toll. Und dann aber nur 2020, so ein, warum gibt er mir das jetzt überhaupt? Weil wir wussten, dass die zweite Staffel quasi geordert wurde.
Und wir wussten auch, dass sie ganz frisch abgedreht ist.
Gab also jetzt gar keinen Grund, jetzt einen Teaser rauszuhauen, wenn du als Restart-Um nicht mal ein echtes Zeitfenster nennst. Und 2020, tut mir leid, bei aller Liebe, ist halt kein Zeitfenster. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, was das jetzt sollte.
Noch einfach vor Weihnachten die Leute nochmal abholen, für die, die es nicht wussten.
Für unseren Amazon Prime-Abo zu verschenken.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall für mich so ein kleiner Geheimtipp aus 2019.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich habe es dann tatsächlich eher durch Zufall geguckt, weil ich es dann noch interessant fand.
Fühlt es sich gut unterhalten?
Ja, also gerade die ersten Folgen, vor allem die allererste Folge, gibt halt richtig Gummi und macht Bock auf mehr.
Das war aber auch so ein bisschen, die wurde ja schon vor dem regulären Serienrelease veröffentlicht, um so ein bisschen die Leute zu catchen.
Zu catchen.
Muss man ihr vorwerfen.
Ja. Finde ich aber okay. Finde ich okay, die Leute halt so ein bisschen zu
ja,
angeln.
Da muss aber natürlich die Qualität dann auch weiter auf dem Niveau bleiben. Und was
genau,
zumindest
halt
Special
so
Effects betrifft, hat es auf jeden Fall abgenommen.
Ja.
Das muss nicht schlimm sein.
Ja.
Ne? Hat in dem Fall für mich auch prinzipiell funktioniert. Ich hatte auch gut Spaß. Ich muss dazu sagen, ich habe die Comics nicht gelesen. Soll wohl nicht so krass polarisierend sein, wie es im Comic dann quasi noch schlimmer ist. Wo ich mir sage, reicht mir so eigentlich schon tatsächlich. Und noch mehr wäre dann, glaube ich, irgendwann auch der Punkt erreicht, wo es vielleicht gar nicht mehr so Mainstream geeignet wäre, um jetzt so ein bisschen auf der Superheldenwelle dann mitzuschwimmen und da so ein bisschen das Gegengift an der Hand zu haben für Marvel.
Auch hier, es sieht wieder sehr, sehr blutig und gewalttätig aus, wie die erste Staffel auch. Das könnte dem einen oder anderen ein bisschen
zelebriert der Teaser auch direkt, ne?
Bisschen sauer aufstoßen. Ansonsten, auch hier sehe ich die Gefahr, dass sich nicht viel entwickelt in der zweiten Staffel von den Charakteren, die man sieht, was passiert. Ich weiß nicht, ich hoffe auch da, dass man nicht auf ein endlos oder auf kein Ende zusteuert. Auch da drücke ich der Produktion die Daumen. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, auf die Uhr gucken und ein bisschen Gas geben. Pibelapup. Weiterhin in unserer Trailer-Review. Promising Young Woman, ein Film mit Carey Mulligan und unter anderem auch zu sehen, hier schon im Trailer, Bo Burnham, den wir hier zum Beispiel in unserer Review-Episode hatten zu Eighth Grade letztes Jahr.
Und?
Das ist schon ein bisschen lange her.
Ja. Und McLovin.
Und McLovin taucht unter anderem auch auf, ja.
Da musste ich schmunzeln, muss ich zugeben. Ja, der ist echt groß geworden, ne?
Ja, stimmt.
Das war abgefahren.
Film von Emerald Fennell, die war eher als Schauspielerin oder Schreiberling bis jetzt unterwegs.
So wie Bo Burnham.
Wie Bo Burnham hat jetzt hier ihr Regiedebüt. Und das sieht auch vom ersten Trailer sehr interessant aus.
Ja, finde ich auch. Ich war ein bisschen überrascht. Carey Mulligan, will niemand zu nahe treten, habe ich zuerst gar nicht erkannt, weil ist irgendwie relativ krass gealtert, so die letzten 5, 6, 7
das
Jahre.
Das habe ich mir auch gedacht.
Also ich konnte mich jetzt zumindest noch, ich glaube an Gatsby, das ist mir so das letzte Mal richtig aufgefallen ist, meine ich, hat sie mitgespielt.
Ja, mir schwebt sie halt immer noch durch Drive im Hinterkopf.
Ach ja, klar, da auch.
Und
ne?
Das ist ja auch nicht, also ja 8 Jahre halt.
Genau. Und was aber nicht schlimm ist.
Anfang 30 ist sie jetzt.
Ja,
Anfang
und 30. Worum geht's im Prinzip? Sie
klappert Clubs ab, stellt sich betrunken.
Um quasi Männer, die quasi betrunkene Frauen aufgreifen, um sie dann gegebenenfalls irgendwie zu vergewaltigen oder noch schlimmer, nicht nur bloßzustellen, sondern quasi zu bestrafen. So. Warum, wissen wir nicht genau.
Scheint aber eine dunkle Vergangenheit zu geben.
Gibt einen Grund, natürlich, wie immer. Scheinbar irgendwas mit ihren Kindern eventuell, die weg sind und man hat ihr irgendeine Story nicht geglaubt von früher. Mehr lässt sie aus dem Trailer auch noch nicht ablesen. Parallel trifft sie dann aber auf die Figur hier porträtiert von Bo Burnham, der vielleicht tatsächlich einer von den guten Männern ist. Schauen wir mal, ob er quasi den Test da besteht im Zweifel und nicht auch durchs Raster fällt. Sah auf jeden Fall interessant aus. Für mich vor allem, weil es keine Szenen gab, in denen sie in bester Jason Bourne-Manier die Leute weggemacht hat, weil woher zum Geier sollte sie denn diese ganzen Martial Arts können? Ist in dem Fall nicht so, sondern sieht eher aus wie tatsächlich eine Frau, die aus irgendwelchen Rachegelüsten loszieht und mit einfach dem mit dem Willen, das zu machen und ohne die Skrupel, aber halt ohne jetzt, dass es in Superheld-Manier sich da durch die Männerwelt schnetzelt.
Ich fand es auch sehr interessant, so einen Charakterschlag mal von ihr spielen zu sehen, weil sonst war sie das immer auch so in leicht defensiveren Rollen. Ja. Wie du schon gesagt hast, wenn sie jetzt so ein bisschen auf den Rachefeldzug geht, mit dem Charakter, den sie hier spielt, finde ich sehr interessant und ein bisschen auch erfrischend.
Ja, genau.
Ja, so. 17. April 2020, schon mal zumindest das US-Release. Wann der hier nach Deutschland kommt, wissen wir leider noch nicht, aber ihr könnt gespannt sein. Weiterhin dabei, Mulan. Wir hatten hier einen Teaser-Trailer in der Update-Folge Nummer 13 schon im Programm.
Schon was her.
Das ist schon was her, ja, auf jeden Fall. Und vor 10 Update-Folgen, das sind schon ein paar Wochen. Und jetzt ist hier der erste volle Länge, voll lang Trailer.
Voll lang.
Mulan, Film von Yifei Liu. Und die kennt man unter anderem, mit Yifei Liu.
Ja.
Die kennt man unter anderem aus Forbidden Kingdom, auch an der Seite von Jet Li, werden die gerade eben schon mal erwähnt.
Ja, schon was her.
Und Jackie Chan hat auch mitgespielt. Und das Ganze startet am 26. März 2020. Deine abgedatete Meinung nochmal schnell zum vollen Trailer.
Ich habe dem ersten Update oder dem Teaser fast nichts hinzuzufügen. Ich brauche diese Disney-Realverfilmung tatsächlich nicht. Und die hier ist für mich komplett, bleibt total blass. Ich weiß, du hast gefeiert, dass es schöne Landschaftsaufnahmen gibt und Bilder. Ja, das mag alles sein. Aber für mich kommt da in dieser Story, wie sie in dem Trailer erzählt wird, überhaupt keine Disney-Magie auf. Mhm. Überhaupt gar nicht. Ja, und zumindest bei Lion King und Schön und das Biest, wie auch immer, wurde zumindest das Fantastische noch zelebriert. Hier hast du eine Szene, wo du siehst, wie sich eine Zauberin in eine Art Vogel verwandelt oder so. Ansonsten hast du keinen kleinen Drachen, der sie begleitet. Also es scheint alles sehr, sehr, sehr krass im Realismus gefußt zu sein. Und für mich springt da einfach überhaupt gar nicht der Funke über. Nicht mal so ein bisschen vielleicht wie in den anderen neue Realverfilmungen von Disney. Irgendwie kann ich damit nichts anfangen.
Für mich nicht realistisch genug. Ich dachte, es wird so ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen entsättigter und einfach dafür ein bisschen auf der charakterlichen Ebene.
Und dann verwandelt die sich in Vogel.
Ein bisschen epischer. Hier super gesättigte Bilder, Farben, die mir in den Augen wehtun. Es gibt irgendwie Leute, die dann doch irgendwie magische Kräfte haben, um an Wänden zu laufen. Was ja eine Zauberin, die sich verwandeln kann. Und es wirkte doch um dieses Familienschicksal herumgestrickt. Ein bisschen schmalzig und es hat mich komplett rausgebracht jetzt hier in diesem Trailer, wo ich sage, habt ihr mich ein bisschen verloren im Gegensatz zum Teaser, muss ich mir mal überlegen, ob ich mir den gebe. 26. März 2020.
Nicht mehr lange hin.
Zumindest schon mal in den deutschen Kinos. Auch sehr bunt, sehr bewegt, In the Heights. Mhm. Und dann mache ich, glaube ich, wieder die Bühne frei für Alex. Ab dem 2. Juli, sage ich noch schnell, 2020 in den deutschen Kinos. Ein Film von John M. Chu, den kennt man unter anderem von Crazy Rich Asians. 2018 hat er uns das Ding in die Kinos gebracht. Und jetzt hier eine Musical-Verfilmung.
Also erstmal, John M. Chu mag ich prinzipiell. Ich fand es sehr sehr seicht, angenehm, früh. Seicht ist das falsche Wort, weil es klingt immer so negativ. Ich fand Crazy Rich Asians sehr gut wegzugucken, unterhaltsamer, als ich gedacht hätte. Hatte gedacht, es wird so die klassische, super schnulzige, schmalzige Rom-Com. Hat's davon Anleihen, klar, aber trotzdem war es für mich sehr erfrischend wegzugucken, mit teilweise echt geilen Bildern auch. Jetzt hier in The Heights, basiert auf einem Musical, geschrieben von Lin-Manuel Miranda, bekannt oder absolut bekannt geworden, unsterblich geworden durch Hamilton, ebenfalls Musical. In der Regel spielt er auch immer selbst mit, Hauptrolle. In The Heights war das auch so. Hat auch den Latino-Background, von daher so ein Stück weit auch, glaube ich, sehr persönliche Story hier in The Heights. Interessant, dass in The Heights es geschafft hat, noch vor Hamilton die Hollywood-Auswertung zu bekommen. Wenn man Hamilton gehört hat und du dir den Trailer anguckst, erkennst du auch sofort, dass es von Lin-Manuel Miranda ist. Er spielt selber offensichtlich nicht mit, vielleicht nur eine kleine Rolle, weil nebenbei hat er es ja auch noch geschafft, neben hier mit die besten Musicals aller Zeiten zu schreiben, irgendwie eine Hollywood-Karriere da hinzuzimmern mit Mary Poppins 2 und was nicht alles, Goldene Kompass, ne? Spielt er auch mit bei HBO. Sieht groß aus, sieht bunt aus, sieht aufwendig aus. Worum geht's? Spielt in New York. Und ja, wie gesagt, wir müssen auf die Tube treten. Ich fand's ganz interessant hier. Es sah aus, als wäre es alles nur sehr aufwendig mit Statisten untermauertes Musical. Und dann zum letzten Viertel oder zum letzten Drittel im Trailer sind so ein paar fantastische Szenen dran, die, wo ich nicht umhin kam, ein bisschen an La La Land zu denken, die so ein bisschen abgefahren wirkten. Ich meine, gut, so viele Musical-Verfilmungen gab es halt in letzter Zeit nicht. Glaube ich aber, ist leichtere Kost, auch für Leute, die vielleicht nicht so Musicals angucken, Alex, als zum Beispiel sowas wie Cats.
Cats ist natürlich mega over the top.
Ja.
Gerade was wir vorhin erwähnt haben. Und ich bin bei Musicals sowieso komplett raus. Also okay. Meine letzte dramatische Erfahrung war Into the Woods.
Oh, okay. Aber das, glaube ich, ist hier noch
bisschen harmloser, klar.
Einfacher also von der Dosierung ein bisschen machbar.
Und was es für mich gerettet hat, war in der Tat Damien Chazelle mit La La Land, wo ich gesagt habe, wenn verfilmtes Musical gucken, dann La La Land. Also auch für alle, die ähnlich eingestellt sind wie ich, da macht man nichts falsch.
Wenn wir das jetzt hier in dem Rahmen aber des Trailers erwähnen, finde ich, ist es ja aber erstmal kein so schlechter Ausgangspunkt.
Nee, aber
den Rest müssen wir sehen.
Gibt ja noch viel Spielraum.
Ja, ich werde mir den Kram angucken, weil Lin-Manuel Miranda und so, was soll ich machen?
Was habe ich gesagt? 2. Juli 2020. Ein bisschen früher in die Kinos, und zwar dieses Jahr kommt noch Togo in die Kinos, aber nur für alle die den Disney Plus Streamingdienst bereits abonnieren dürfen. Zum Beispiel Nordamerika und Holland. Wir kriegen es noch nicht zu sehen. Um was geht's? Willem Dafoe ist hier als Mascha unterwegs, also als Hundeschlittenführer. Und bezieht sich so ein bisschen auf, oder bezieht sich auf, ich krieg gerade die Namen nicht mehr komplett zusammen, aber auf die Ereignisse, die es in Alaska gab, Anfang des 20. Jahrhunderts, als diverse Schlittenhundeführer eine abenteuerliche Reise antreten mussten, um Medikamente für ein Dorf zu holen, um da die Diphtherie zu bekämpfen.
Genau, also lange Trips und konkret geht's um Togo, glaube ich, ne? Also einen Schlittenhund, der zuerst eigentlich zu schwach ist, um irgendwie so ein
zu eigenwillig.
Ja, um so ein Schlittenhundrudel anzuführen, es dann aber doch macht und dann werden sie vor diese größte Challenge ihres Lebens gestellt, Dafoe als auch Togo. Togo schon in die Jahre gekommen, kann er den Trip noch machen? Ob er es schafft, das werden wir sehen. Um es kurz zu halten, ich fand den Trailer richtig gut. Was richtig gut, also Disney, Hut ab, weil ich habe im Instagram das Bild gesehen, dachte mir, was zum Geier ist das? Und dann halt auch das Release-Datum, was ich nur von Netflix gewohnt bin, dieses 20. Dezember, das ist doch gefühlt schon irgendwie nächste Woche, was ist denn jetzt hier los? Ja. Und dann kommt der Trailer raus und ich dachte mir, ja, Harrison Ford, guck dir das mal an, weißt du? Weil wir hatten ja in dem letzten Update auch wieder einen
Call of the Wild, ja.
Genau, einen Hundefilm. Und da haben wir nicht so richtig kein gutes Haar gelassen. Naja, wobei.
Es sah so künstlich aus, ein bisschen zu schmalzig, aber auch hier muss ich sagen, allein der Trailer schon, also
der
Hut
Trailer
ab.
Selber ist halt auch einfach unterhaltsam gemacht. Ist der schmalzig? Bestimmt. Ist der VFX-lastig? Bestimmt. Aber trotzdem macht der für mich das wesentlich rundere Bild.
Ja.
Und du musst dir den direkten Vergleich jetzt geben. Das war jetzt so kurz nah aneinander.
Call of the Wild komplett oder zu 90% whatever, digitaler Hund. Hier hat man echte Hunde, echte Welpen. Sieht auch
echten Willem Dafoe.
Sieht auch nach großartigen so dokumentarischen Tieraufnahmen ja, aus, so ein bisschen schon am Anfang.
Großartige Szenen auch einfach, also die Bilder.
Zum Ende hin, CGI und auf Eis und mal sehen, was da noch kommt.
Wird sicherlich auch da sein.
Aber die Geschichte, den echten Hund, den es damals gab, unter anderem Balto, gab es auch irgendwie schon Verfilmungen, Zeichentrick.
Ja, korrekt.
Hier jetzt quasi nochmal ein Echtfilm, um es zu komplettieren, ist von Erickson Core. Da muss man mal gucken, der hat als einziges bis jetzt gemacht Point Break.
Das Remake.
Das Remake von 2015. Uff. Ansonsten ganz viel Kamerakram gemacht, kommt eher aus der Cinematographer-Richtung.
Sieht man,
hat auf jeden Fall
probiert, glaube ich.
Sieht auch richtig gut aus.
Ja, definitiv. Perfektes Timing auch, 20. Dezember, das noch kurz vor Weihnachten rauszuhauen, um auch Disney Plus weiter zu pushen. Mhm. Also aus meiner Sicht wieder Disney Hut ab. Gefühlt alles richtig gemacht. Ob der Film dann jetzt selber liefern kann, was im Trailer angeworben wurde, werden wir sehen.
Müssen wir gucken. März kommt Disney Plus dann zu uns. Nicht ganz so schlimm wie Noel, der dann erst auch rauskommen würde. Auch eher ein Weihnachtsfilm, den wir bis dahin noch aufschieben müssen, weil wir den Dienst erst im März dann kriegen. So, wir kommen wieder zurück zu den Sommerreleases. Unter anderem in Form von Free Guy, ein neuer Film mit Ryan Reynolds. Und Regie geführt hat Sean Levy, also das Mastermind oder eines der Masterminds hinter Stranger Things.
Korrekt.
Unter anderem Regie
von einigen Episoden, Produzent.
Writer, Produzent, was auch immer. Und ja, Ryan Reynolds spielt hier einen Computer-Avatar, der sich hier irgendwann beginnt,
ein NPC
zur Wehr zu setzen. Unter anderem mit dabei noch Taika Waititi, Jodie Comer und Joe Keery, auch bekannt aus Stranger Things unter anderem.
Korrekt.
2. Juli 2020, deine Meinung?
Sieht mega schräg überdreht aus, kam nicht umhin, ein bisschen an Ready Player One zu denken.
Auf jeden
aber
Fall,
drängt sich auf, aber ohne ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Aus meiner Sicht ist das wieder einfach nur eine Ryan Reynolds Show. Ich habe auch das Gefühl, dass er keine Figuren mehr spielt, sondern einfach nur noch sich selbst. Ja. Und Deadpool ist Ryan Reynolds und Free Guy in dem Fall, the Guy ist Ryan Reynolds. Das Ganze ist ihm auf den Leib geschneidert, die Lines, die gedroppt werden. Ich kann mir das quasi stundenlang geben. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Finde das ganz großartig. Effekte sahen zweckmäßig aus, nicht besonders gut, einige Sachen sahen geil aus, einige Sachen waren okay.
Ja, aber noch im Rahmen.
Genau, also,
hat sich in der Waage gehalten.
Es passt. Es geht ja darum, dass quasi die Welt ein Computerspiel ist, in der er da lebt, dass er und er jetzt da so ein bisschen eine aktivere Rolle übernimmt. Was natürlich plotmäßig abgeht, wissen wir nicht genau. Gibt aber die Möglichkeit, mega auszuflippen.
Ja.
Audiovisuell haben wir im Ansatz schon gesehen. Meiner Meinung nach haben sie auch in der letzten Szene ein bisschen Matrix auf die Schippe genommen. Kam ich auch nicht umhin.
Möglich, ja.
Möglicherweise. bin gespannt, was sie sonst noch so durch den Kakao ziehen. Popkulturreferenzen, genau wie bei Ready Player One bestimmt, in Mengen. Und hab da mega Bock drauf.
Sieht aber für mich halt schon mal wesentlich bodenständiger aus, weil Ready Player One hatten wir eigentlich nicht gesagt, sondern war immer so ein bisschen off the camera. War für mich einfach zu künstlich, zu digital, zu sehr aus der Dose irgendwie. Sieht für mich hier ein bisschen bodenständiger aus. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser Humor, der einfach besser sitzt, einfach weiß. Ryan Reynolds.
Ist hier, glaube ich, auch ein ganz anderer Fokus.
Ja, ist ein ganz anderer Fokus. Finde die Sachen, die man bis jetzt sieht, witzig, aber komplett dann so aufgeht und zündet. Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. 2. Juli 2020 kommt Free Guy in die Kinos. Kurz davor, auch alles in dem gleichen Spannungsfeld, ein neuer Film über Wonder Woman. Wonder Woman 1984. Und auch der Trailer haucht und atmet doch sehr viel 80er Jahre ein. Wieder von Patty Jenkins gedreht, genau wie der erste Teil. Gal Gadot oder Gadot spielt wieder die Hauptrolle. Diesmal mit dabei Pedro Pascal und Chris Pine taucht hier auch wieder auf.
Pedro Pascal, unser Hans Dampf in allen Gassen.
Ist gerade überall zu sehen als phaserschwingender Mandalorian. Nice. Aktuell auch bei Disney Plus vorgenommen. Ab März erst bei uns. Aber ja, bedient relativ viel zurzeit, richtig.
So, Wonder Woman, ich muss die Story einmal erzählen. Oh, Warner Brothers ist nicht besonders gut im Trailer machen. Wann auch immer die für ihre Superheldenfilme Trailer rausgehauen haben, brauchtest du danach eigentlich gefühlt nicht mehr ins Kino gehen. War ein großes Problem bei Batman vs. Superman, Justice League.
Gefühlt
auch bei Wonder Woman. Oder Aquaman, 3,5 Minuten Trailer, der ganze Plot schon erzählt. Hier viel, viel besser gemacht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Keine Ahnung, warum Chris Pine auf einmal noch überlebt, wo er doch im Rahmen quasi des Ersten Weltkriegszeit eigentlich verschollen, verstorben ist, wie auch immer. Wird auch nicht beantwortet. Von daher erstmal gut. Jede Menge abgefahrene Actionsequenzen angeteasert, aber nicht wirklich gezeigt. Gut. Trotzdem hätte ich mir, wär noch eine Szene mehr irgendwie, vielleicht bin ich da auch verwöhnt von den Marvel-Trailern gewünscht, diese so ein bisschen mehr ausspielen oder sie zeigen mir einmal Cheetah schon im Kostüm oder wie auch immer, irgendwas wäre noch ganz nett gewesen. Wonder Woman gehört ja zu den DCU-Filmen, die es geschafft haben, gut zu sein. Könnt ihr mir vorstellen, dass der hier anschließt und die 80s-Vibes haben gut funktioniert, finde ich. Freue ich mich drauf.
Asche über mein Haupt, Wonder Woman 1 steht noch in meiner Watchlist.
Dios mio.
Sah immer gut aus, gibt sogar auf Netflix abzurufen, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft, beziehungsweise einfach mich nicht überwinden können. Aber der Trailer hat doch wieder ein bisschen so, ne, Bock gemacht für mich. Also ich glaube, ich muss mir den ersten jetzt endlich mal geben.
Ja, hast doch die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Luft, habe ich gehört.
Da habe ich ein bisschen Luft. Vielleicht geht da der eine oder andere Film noch. Ansonsten 80er-Vibes finde ich ganz gut. Auch mit dem Soundtrack finde ich ganz geil. Klamotten passt. Ich hätte mir noch ein bisschen irgendwie mehr 80er gewünscht. Einfach vielleicht von der Optik, dass man da ein, zwei Sachen noch ein bisschen aufgegriffen hätte. Ansonsten sieht es dann natürlich auch wieder super, super gut aus von den Bildern, die man sieht, wie es komponiert ist mit der Musik. Und die letzte Szene im Trailer mit Chris Pine und Gal Gadot, wo sie über Kunst sprechen, muss ich auch beim zweiten Mal sehr herzlich drüber lachen. Bin gespannt, würde ich mir jetzt auf jeden Fall mal in die engere Auswahl geben, um das alles nachzuholen.
Immerhin.
Wonder Woman 1984, 4. Juni 2020 kommt das Ding in die Kinos.
Und jetzt großes Finale.
Grande Finale.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, das müsst ihr selbst entscheiden, ob das euer Ding ist. 13. August 2020, ja, also von heute an noch gute 8 Monate. Ghostbusters, Nummer 3, der offiziell 3. Teil und er heißt Ghostbusters Afterlife. Wir haben den ersten Trailer jetzt da, wir können drüber reden. Neuer Film von Jason Reitman, der hier quasi das Erbe antritt von seinem Vater. Unter anderem dabei McKenna Grace, Finn Wolfhard, die spielen hier, kann man schon mal vorwegnehmen, die Nachkommen von Egan Spengler.
Die Enkel.
Also eine der Hauptfiguren aus den ersten beiden Ghostbusters-Filmen. Und unter anderem auch dabei Paul Rudd.
Das wussten wir auch schon. Und was jetzt, sagst du? Jetzt fang du doch mal an.
Jetzt soll ich anfangen?
Ja, mach doch mal.
Ghostbusters. Ich bin nicht so einer, der die ersten beiden Teile verehrt.
Oh mein Gott, du findest alleine raus.
Dann laufe ich vielleicht dem Pizzaboten hier wieder in die Arme, der vorhin geklingelt hat.
Verwählt.
Nee, ich finde die gut. Ich gucke die gerne, aber ich bin jetzt kein Typ, der die verehrt. Ich bin auch kein Hater von dem Ghostbusters-Film, der jetzt
mit dem All-Only Cast.
Verdammt.
Ghostbusters, oder?
Ist der einfach nur Ghostbusters? Ja. Okay. Fand ich ganz gut, ließ es gut weggucken. Hier natürlich jetzt Riesen-Benefit, dass man wirklich versucht, nahtlos, was heißt nahtlos, also wirklich den Bogen zum zweiten Teil, beziehungsweise auch zum ersten zu schlagen. Man sieht Footage von den ersten beiden Teilen, wie die Ghostbusters in den 80ern aktiv waren. Dann hat das ganze Geraffel im Trailer, das alte Auto, die alte Ausrüstung, es gibt Connections, es geht um die Familie, um die Spengler-Familie anscheinend und es wird schon so ein bisschen Einblicke geben in die Story, also dass da ein drahtziehender Bösewicht, den man in den ersten zwei Teilen mal so angerissen hat, doch noch da irgendwie aktiv ist und seine Fäden zieht und jetzt wieder ein Tor zur Geisterwelt aufstößt, um die Welt in den Abgrund zu führen.
Aber wie findest du es denn jetzt?
Ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt.
Okay.
Sie schaffen es auch hier wieder so ein bisschen diese 80er-Jahre-Vibes zu kriegen. Ja. Also mich da so ein bisschen zu connecten.
Aber mittlerweile ruhen sie sich doch gerne, gerade hier fand ich, fühlt sich ein bisschen an, als würden sie sich ein bisschen auf Stranger Things ausruhen auch.
Ja,
oder?
Das kommt dazu. Finn Wolfhard natürlich, der mittlerweile, ich weiß nicht, 2,50 Meter geworden ist.
Ja, aber tatsächlich auch die Szenen in diesem Kaff da, im weiß ich nicht, wo das spielt.
Irgendwo in Oklahoma, im Outback.
Mitte, also überhaupt nichts mehr von dieser Skyline New York, was so die ersten beiden Ghostbusters.
Das finde ich aber auch nicht schlecht.
Ja, aber das hat für mich gefühlt aktuell nicht mehr so richtig viel mit Ghostbusters zu tun. Und das größte Manko an dem Trailer, muss ich einfach sagen, wir wissen, dass irgendwie das Originalcast so gut ist, noch vorhanden ist.
Und das originale Auto.
Mit am Start ist, sehen wir aber nicht im Trailer. Ja. Zumindest ein kurzer Tease wäre halt irgendwie ganz sexy gewesen.
Oh, das muss ich gar nicht haben, ehrlich gesagt.
Für mich ist der Funke noch nicht so richtig übergesprungen, ehrlich zu sein. Und das ist ein bisschen schade, weil ich wirklich mächtig Bock darauf habe und ich finde Paul Rudd geil und ich finde die Kiddies geil. Und die Szene mit dem, also mit dem Ecto 1 oder wie er heißt, da durch die Stadt fahren, coole Szenen dabei, aber wie gesagt, hatte für mich krasse Stranger Things Vibes. Mhm. Ich brauche noch einen Trailer. Ich brauche einfach noch einen Trailer.
Ja, ich glaube auch. Ich finde es aber nicht schlecht, wenn sie versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt 80% Fanservice haben in dem Film. Also geht das gern auch so an. Ich bin gespannt. 13. August 2020. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir in den 8 Monaten noch mindestens einen Trailer sehen werden. International, was auch immer.
Definitiv.
Gab es, glaube ich, sogar schon den International Trailer. Aber da kommt bestimmt noch was Zweites.
Korrekt.
Und dann können wir gerne mal drüber reden.
Soweit
hier schnell durchgerudert.
Ja, wir mussten ja noch ein bisschen Gas geben hier. Meine letzte Folge.
Ja, letzte Folge.
Für dieses Jahr.
Alle Links, wie gesagt, immer in der Video- und Podcast-Beschreibung. Habt ihr schon was gesehen von den Trailern? Dann gerne auch die Kommentare hier unter das Video, wenn ihr bei YouTube seid. Natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten Kommentare auch kräftig schreiben in den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook oder direkt auf unserer Podigy-Podcast-Seite unter dem Hashtag
NSRT-Podcast.
Oh, das war bestimmt richtig sexy nah am Mikrofon dran gesprochen. Unter dem Tag
NSRT-Podcast.
Lala, das ist einfach zu merken, das trauen wir euch allen zu, das findet ihr. Lasst ein Abo da, was auch immer. Und macht uns glücklich. Ansonsten ein weiteres Jahr. Ach so, ich muss hier noch die T-Shirts bewerben. Ja, den Link zum dopen Shop natürlich, zu den geilen T-Shirts, die Alex immer präsentiert, wenn ihr
bedankt
bei YouTube seid.
Ronny zu meiner Linken.
Auch da in der Videobeschreibung. Ansonsten wieder ein Jahr Insert vorbei. Und wir sind im Januar wieder zurück. Lasst es euch gut ergehen.
Absolut.
Über die Feiertage, über den Jahreswechsel.
Wunderschöne Feiertage.
Und alle Folgen nach, die ihr nicht von Insert hier gesehen habt oder gehört habt.
Gebt euch noch ein bisschen was von 2019, damit ihr auch ihr fundierte Kenntnisse habt, wenn dann früher oder später von uns die Top 10 2019 um die Ecke geschubst kommen.
Abonniert auf jeden Fall sozialen Medien. Wir wissen noch nicht ganz genau, auf jeden Fall irgendwann, erste, zweite, dritte Januarwoche, kommen wir zurück mit einem Paukenschlag.
Bam.
Genauso wird es klingen und sich anhören und auch anfühlen.
Cool. Ja, dann danke ich dir für ein sehr unterhaltsames Jahr. Danke euch da draußen, dass ihr das Jahr fleißig geschaut habt. Geguckt habt, beides
gehört
davon
habt.
Gehört habt. Wir machen erstmal weiter. Auch in 2020. Von daher.
Das ist ein Versprechen.
Genau. Schöne Feiertage.
Guten Rutsch.
Bis nächstes
Jahr. Bis dann. This conversation can serve no purpose anymore.